SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Ausgabe 57. Zum Ende des Jahres wollen wir Sie noch einmal über die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen im digitalen Alltag informieren. Wir werfen auch einen Blick in die Glaskugel. Was wird das kommende Jahr alles an kriminellen Trends bringen? Wohin geht die Reise? Wogegen müssen wir uns besonders wappnen? Unsere weiteren Themen sind heute unter anderem kriminelle Abbuchungen beim Deutschlandticket, neue Maschen bei WhatsApp, verhängnisvolle Tippfehler und ein etwas zu überheblicher russischer Hacker. Bei mir ist wie gewohnt Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben speziell den Themen Phishing und Smartphone-Sicherheit gewidmet hatten, wollen wir uns heute wieder mal den aktuellen Fällen aus der IT-Security zuwenden und starten damit einem ganz speziellen Fall, der zeigt, dass man mit der Preisgabe seiner Daten nicht vorsichtig genug sein kann. Es geht um das Deutschland-Ticket, das in den letzten Monaten ja viel diskutiert wurde, da es ab Januar ja teurer wird und das inzwischen auch ins Visier von Internetkriminellen geraten ist.
Datenklau beim Deutschlandticket.
Na gut, es gab ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder Betrugsfälle in Verbindung mit dem Lastschriftverfahren bei der Bestellung von einem Deutschlandticket eben. Mhm. Aber jetzt im aktuellen Fall missbrauchen Betrüger dann wirklich im großen Stil fremde Bankdaten, um dann per Lastschrift gültige Deutschlandtickets zu kaufen. Die verkaufen sie dann über die eigenen Webseiten oder eben per Telegram günstig weiter, zum Teil für 30 Euro. Und ja, dazu brauchen sie ja nur den Namen und die Bankverbindung des Opfers. Denn weitere Details werden da tatsächlich nicht geprüft. Es wird wirklich einfach ein Lastschriftverfahren eingezogen. Mhm. Und bei diesem SEPA-Verfahren muss man ja dann nicht direkt zustimmen, sondern es kann einfach abgebucht werden.
Und wie kommen die an meine Bankdaten?
Ja gut, die IBAN-Daten beschaffen sich die Betrüger im Internet, also beispielsweise aus irgendwelchen Data-Breaches aus der Vergangenheit, dann sind die teilweise irgendwo einsehbar oder über eBay-Kleinanzeigen oder, ja, heißt ja nicht mehr eBay-Kleinanzeigen, aber eBay und Kleinanzeigen beispielsweise. Mhm. Und mittlerweile gibt es inzwischen über 10.000 Betrugsfälle alleine schon in NRW und besonders betroffen sind zwei Verkehrsbetriebe in Ostwestfalen mit jeweils über 1.000 Fällen.
Und was kann ich dagegen tun? Ich meine, meine Bankdaten muss ich ja nun doch immer wieder mal beim Einkauf angeben. Das geht ja gar nicht anders.
Ja, tatsächlich kann man sich da gar nicht so leicht gegen wehren, dass das passiert. Du kannst nur hergehen und deine Kontobewegungen ständig überprüfen und dann eben bei unbekannten Abbuchungen sofort Kontakt mit der Bank oder Sparkasse aufnehmen und die Abbuchungen zurückbuchen lassen. Also da hast du 8 Wochen Zeit oder in Missbrauchsfällen, ich glaube sogar auch 13 Wochen.
Aber müssten die Verkehrsbetriebe selber da nicht auch reagieren? In einem Fall ist einem Mann zum Beispiel 50 Mal der Betrag für ein Deutschlandticket abgebucht worden. Das muss denen doch irgendwann auffallen.
Ja, das ist auch teilweise gar nicht so leicht. Also entweder bietet man alternative Zahlverfahren an, per PayPal oder Vero, wie es jetzt das neue System heißt in Europa. Mhm. Oder ja, man möchte es halt möglichst bequem machen per Lastschrift und das ist für beide Seiten relativ günstig. Und naja, dann kannst du eigentlich nur hergehen und per Hand prüfen. Das macht man jetzt zum Beispiel in Siegen, dass man wirklich jede Abbuchung per Hand prüft, ist natürlich super aufwendig. Mhm. Andere haben einfach das SEPA-Verfahren komplett gesperrt oder höhere Sicherheitshürden eingebaut, um dann Betrüger wirklich rauszufiltern. Beispielsweise, dass du das Bankkonto verifizierst, mhm, du kriegst eine 1-Cent-Überweisung und mit einem Code dabei und das musst du dann nochmal angeben und dann wissen sie, du bist dann wirklich der legitime User.
Das macht, glaube ich, PayPal auch so, ne? Wenn du da ein Konto einrichtest, die machen auch erstmal eine 1-Cent-Überweisung, um zu schauen, ob das wirklich dein Konto ist. Ist ein bisschen aufwendiger, aber in dem Fall wäre das ja gar nicht verkehrt. Aber dann wird die Polizei doch jetzt sicher auf Hochtouren ermitteln, oder?
Ja, tatsächlich gibt es keine landesweite Aktion, weder bei den Landes- noch bei der Bundespolizei. Lediglich einzelne Polizeibehörden ermitteln, wenn eben Anzeige erstattet wird. Aha. Und das NRW-Innenministerium hat dazu gesagt, eine Bündelung der Ermittlungen sei weder geplant noch zielführend. Ja,
komisch.
Ja, es ist schon seltsam, wenn es doch wirklich auch Verkaufskanäle im Internet gibt. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Ansatz.
Da bleibt also nur, das eigene Konto ständig im Auge zu behalten und mal zu überprüfen. Ebenfalls auf Ihr Bankkonto hat es eine neue Android-Malware namens Droidbot abgesehen.
Neue Android-Malware.
Die wird über Apps verteilt, die sich als Sicherheitsanwendungen oder als Google-Dienste oder eben auch als Banking-Apps tarnen. Mhm. Den Droidbot kann man im Internet bei Hackern mieten sogar. Das kostet ungefähr $3,000 im Monat.
Praktisch.
Malware as a Service heißt dieses schöne Geschäftsmodell. Man muss sich also noch nicht mal selber da irgendwie einarbeiten oder besondere Kenntnisse haben. Und ja, mindestens 17 Akteure wurden bisher wirklich als Nutzer von Droidbot identifiziert.
Und was macht dieser Droidbot?
Ja, der kann auf deinem Gerät, auf deinem Smartphone auf Daten zugreifen. Er kann SMS mitlesen, also beispielsweise mit TANs oder Zugangscodes,
ja.
Bildschirminhalte, Tastatureingaben aufzeichnen oder Android-Geräte sogar fernsteuern. Und damit haben die dann eben auch Zugriff auf Passwörter, Zwei-Faktor-Authentisierung und so weiter. Und damit natürlich auch in Richtung Bankdaten.
Und wie kann ich mich gegen den Droidbot schützen?
Gut, das sind die üblichen Hinweise, die wir da immer geben an der Stelle. Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Gut, klar, einige schaffen es vielleicht sogar auch mal in den Google Play Store. Aber trotzdem vielleicht zweimal genau hinschauen, bevor man jetzt jede App sich einfach runterlädt.
Hm.
Fragwürdige Berechtigungen von Apps vielleicht auch mal ablehnen. Ne, also wenn es dann wirklich heißt Bildschirmzugriff, ja, muss das denn jetzt wirklich sein? Und SMS lesen, muss das denn auch unbedingt sein für irgendwie ein Spiel oder was auch immer?
Mhm.
Und ansonsten ja, Play Protect nutzen oder einen Virenscanner installieren.
Ja, das Problem bei Google Play ist ja auch, dass diese Apps oft unverseucht in den Store kommen und dann die Malware nachladen und dadurch dem wachen Auge von Google entgehen. Ne?
Ja, da findet natürlich auch eine Prüfung statt. Aber ja, teilweise kannst du nicht in jedem Detail prüfen, was da jetzt genau nachgeladen wird.
Ins Visier der Cyberkriminellen sind jetzt auch deutsche WhatsApp-Nutzer geraten. Die Kriminellen versuchen, mit Hilfe eines Chatbots deren Accounts zu übernehmen.
WhatsApp im Visier der Cyberkriminellen.
Die nutzen dann eine gefälschte Absendernummer für eine SMS. Das ist dieselbe Nummer, die auch WhatsApp für Bestätigungscodes nutzt. Also das ist quasi SMS oder Number Spoofing. Und diese SMS erscheint dann zusammen mit den richtigen WhatsApp-SMS. Also scheint vertrauenswürdig. Ne? Wenn du in der Historie schaust, hast du vorher die ganzen echten WhatsApp-SMS.
Mhm.
Und der Link führt auf eine angebliche WhatsApp-Seite, wo ein Chatbot eine angebliche Sicherheitsüberprüfung mit dir durchführt. Der will auch erst die Rufnummer haben und fordert dich dann auf, deine WhatsApp-Einstellungen zu ändern.
Mhm.
Und zwar, was dann passiert, es wird ein neues Gerät hinzugefügt, wird mit der Telefonnummer verknüpft und ja, man soll dann das mit einem 6-stelligen Sicherheitscode freigeben. Das Ganze wird eigentlich genutzt, um ja, weitere Geräte mit deinem WhatsApp-Konto zu verknüpfen oder eben auch WhatsApp im Webbrowser verwenden zu können.
Mhm. Ja, habe ich auch.
Das Schlimme ist, hinterher haben die Betrüger halt vollen Zugriff auf deinen WhatsApp-Account und können alles schreiben oder eben auch mitlesen.
Ja.
Na, können sie für Social Engineering nutzen und allerhand schöne andere Ideen.
Und wir lernen dadurch, traue nie einem Absender, der kann auch gefälscht sein. Und wie immer, nie einen Link anklicken, wo man nicht ganz sicher ist.
Und danach vielleicht zwischendurch mal in WhatsApp direkt auf die drei Punkte klicken und die verknüpften Geräte sich anschauen dort.
Ja.
Wenn einem dann eins unbekannt vorkommt, dann sollte man das einfach direkt, ja, weglöschen, auf jeden Fall. Am besten jetzt sofort.
Okay, wir warten so lange, machen Sie das mal eben. Und auch im nächsten Fall spielt WhatsApp eine Hauptrolle, da nämlich warnt das LKA Niedersachsen vor automatischen Anrufen, die zur WhatsApp-Kontaktaufnahme drängen.
Es handelt sich dann meist um unseriöse Jobangebote. Man müsse über einen Job sprechen und deshalb solle man den Anrufer zu WhatsApp hinzufügen. Anschließend wird dann direkt aufgelegt.
Ja.
Ja, das LKA vermutet, dass die Opfer dann wirklich als Finanz- und Warenagenten zwecks Geldwäsche missbraucht werden sollen. Und anschließend werden dann persönliche Daten oder Fotos vom Perso gefordert oder eben die Einrichtung eines Kontos.
Mhm.
Bisher ist da noch nichts passiert, aber das wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt.
Das hat es auch schon öfter gegeben, sowas. Haben wir auch schon oft gesagt, keine Daten an Unbekannte geben und natürlich auch keine Unbekannten auf WhatsApp adden, sollte aber eigentlich klar sein. Und noch eine Warnung, russische Hacker nutzen derzeit zwei Zero-Day-Lücken in Firefox und Windows aus, um eine Backdoor namens Romcom zu installieren. Und dazu reicht es, dass man eine präparierte Webseite ansurft. Aktionen sind da gar nicht notwendig. Für beide Lücken gibt es bereits Patches, die man dringend installieren sollte. Wenn doch nicht geschehen. Womit ich dann kunstvoll zu Windows übergeleitet habe, denn da gibt es eine ganz neue Masche. Erzähl mal mehr, Max.
Neue Windows-Masche mit beschädigten Dateien.
Ja, dann nutzen Betrüger beschädigte Word-Dokumente, um ihre Opfer zu täuschen.
Mhm.
Und die Angreifer verschicken absichtlich beschädigte Dateien per E-Mail. und die stammen angeblich aus der Lohnbuchhaltung oder Personalabteilung. Es ginge um Bonuszahlungen und Zusatzleistungen. Das klingt ja erstmal immer gut.
Ja, man will also die Gier wecken. Das Thema hatten wir ja in unserem letzten Phishing-Special.
Ja, genau. Und Word geht dann her und meldet beim Öffnen, dass diese Datei beschädigt ist und fragt, ob man die auch wieder herstellen möchte.
Mhm.
Und ja, alle Dokumente sind dann so ein bisschen manipuliert, enthalten wirklich eine bestimmte Zeichenfolge. Die sind also derart beschädigt, dass sie eigentlich leicht wiederhergestellt werden können, aber von der Sicherheitssoftware wirklich nicht erkannt werden, wegen dieser kleinen Anomalie.
Mhm.
Und wenn das Dokument dann wiederhergestellt ist, wird man aufgefordert, da ist natürlich auch das Unternehmenslogo drin, und man wird aufgefordert, einen QR-Code zu scannen, um dann ein weiteres Dokument aufzurufen oder eine weitere Webseite.
Mhm.
Hat den Vorteil, man verlässt quasi den Rechner, also wenn man es irgendwo auf dem Firmen-PC bekommen hat, verlässt man den Rechner und damit eben auch vielleicht die sichere Umgebung, also die Virenscanner-Umgebung, die Unternehmensumgebung, und ist dann auf dem Handy, wo man sowieso in der Regel etwas argloser unterwegs ist.
Mhm.
Und ja, man landet dann auf einer Phishing-Webseite, die dann das Microsoft-Login stehlen will.
Schutz vor derartigen Aktionen bieten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zum Thema Phishing. Anderes Thema. Mitte November war bekannt geworden, dass die Daten von mehr als 3,5 Millionen europäischen Kunden von Brillen.de frei im Netz zugänglich waren. Jetzt ist die Ursache bekannt.
Ja, ein Mitarbeiter hatte zu Testzwecken den Zugriff über Port TCP 9200 ermöglicht,
aha,
weil er dachte, dass diese Freischaltung dann nur für Testsysteme genutzt würde. Und ja, nach Abschluss des Tests hat man dann glatt vergessen, diesen Port wieder zu schließen, was dann eben auch weitere, ja, unautorisierte externe Zugriffe ermöglichte.
Mhm.
Cyber News ist hergegangen, hat diesen offenen Port entdeckt und gemeldet, der dann auch geschlossen wurde. Und der Betreiber SuperVista hat daraufhin, ja, seine Prozesse zu Netzwerkänderungen überarbeitet, hat natürlich auch Mitarbeitergespräche geführt, hieß es, kann ich mir schon vorstellen.
Mhm.
Und ja, Schulungen bezüglich IT-Sicherheit würden natürlich auch auf der To-Do-Liste stehen.
Ja, vielleicht sogar bei der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, denn die bietet derartige Schulungen für Unternehmen ja auch an.
Genau, wir tun da einiges in Richtung Security Awareness, in Richtung Phishing, USB und E-Mail-Security. Also das würde sich in dem Moment vielleicht wirklich auch anbieten.
Diese Schulungen können bei dem folgenden Fall aber leider auch nicht helfen, denn Auslöser für das Sicherheitsleck ist lediglich ein Tippfehler gewesen.
Vorsicht bei Booking.com.
In dem Fall hatte sich ein Nutzer bei der Eingabe einer Begleitperson bei Booking.com vertan und die falsche E-Mail-Adresse eingegeben. Du kannst ja eine Buchung machen und sagen, folgende Personen reisen mit mir mit.
Ja.
Und durch diesen Fehler hat dann ein anderer Nutzer, der Inhaber dieser Adresse mit dem Tippfehler, eine Buchungsbestätigung bekommen und konnte sämtliche Daten der Buchung einsehen, natürlich, works as designed, weil die Buchung mit seinem Account verknüpft war, also Name, die letzten 4 Nummern der Kreditkarte und so weiter und so weiter.
Mhm.
Das ist soweit ja dumm gelaufen, Tippfehler, selber schuld, works as designed, aber das Blöde ist, Booking.com wollte den Fehler einfach nicht beheben, sondern man musste dann wirklich auf den falschen Nutzer zugehen und der sollte das dann bitte selber löschen.
Aha.
Ja, und der Empfänger dieser fehlgeleiteten E-Mail, der hat natürlich dann auch diesen User, um den es eigentlich ging, mittlerweile selbst bei LinkedIn gefunden und dann kontaktiert.
Ja.
Also insofern alles gut gegangen, aber solche Daten könnten natürlich auch für Phishing-Angriffe genutzt werden. Also es ist schon einfach merkwürdig, dass es da seitens Booking.com keine Validierung gibt oder eben auch keine Möglichkeit,
mhm,
das wieder zurückzurufen oder auch zu ändern, dieses Teilen.
Das wäre ja auch keine große Sache, das überprüfen zu lassen, so eine E-Mail-Adresse. Das geht ja recht schnell, aber die sperren sich da einfach.
Ja, genau, die haben dann einfach nichts unternommen, genau.
Also besser alles dreimal checken, was man da eingibt, denn bei Fehlern gibt es kein Zurück. Aber Sie merken schon, Phishing ist und bleibt das große Thema. Und das wird sich laut Prognose von Sicherheitsforschern von Barracuda Networks auch im nächsten Jahr nicht ändern. Im Gegenteil, da werden neue Maschen vorausgesagt.
Ein Blick in die Glaskugel.
Ja, da wird ein Trend vorhergesagt, dass Phishing as a Service einfach im nächsten Jahr einen noch größeren Anteil bekommt am Gesamtphishing, also 50% statt bisher 30%.
Mhm.
Es soll mehr gezielte, personalisierte Angriffe geben, oder man sieht diesen Trend in dieser Richtung tatsächlich mit emotionaler Call to Action und nach Analyse der Social Media Historie des Opfers. Also man geht da schon wirklich sehr ins Detail.
Mhm.
Und ansonsten wird zunehmend Technik genutzt zur Vermeidung von Erkennung, darunter eben auch ASCII-basierte QR-Codes, Blob-URLs und Verlagerung der Phishing-Inhalte in den Anhang, oder in den QR-Code, wie wir es jetzt eben auch besprochen haben. Und man merkt natürlich einfach deutlich die gestiegene Nutzung von KI, um Phishing-Angriffe möglichst echt aussehen zu lassen und teilweise auch, um sich Code dafür schreiben zu lassen.
Düstere Aussichten. Aber wer den Feind kennt, der kann sich ja dagegen auch wappnen. Etwa indem er möglichst wenig von sich in sozialen Netzwerken preisgibt, keine QR-Codes nutzt, deren Urheber unklar ist und überhaupt vor jedem Klick zweimal nachdenkt, mindestens. Und sich bei Zweifeln über andere Kanäle rückversichert.
Ja, in eine ähnliche Richtung gehen eigentlich auch die Prognosen der Sicherheitsforscher von Gen. Man sieht einfach weiter verbesserte Deepfakes. Man sieht deutlich mehr KI-Einsatz auf Seiten der Hacker. Mhm. Es gibt einen signifikanten Anstieg bei dem Thema Identitätsdiebstahl. Also da ist wirklich eine Menge passiert. Und es gibt einen Wandel hin zu hyperpersonalisierten und menschenzentrierten Methoden, wie sie schreiben, die menschliches Verhalten manipulieren, statt technologische Schwachstellen zu nutzen. Also dieser Trend ist auch schon lange unterwegs und ja, entwickelt sich einfach weiter in diese Richtung Schwachstelle Mensch. Mhm. Und es gibt einen starken Anstieg bei finanziellem Diebstahl, also Mobile Banking, Kryptowährungen und so weiter. Mhm. Und auch die raten natürlich dazu, informiert bleiben, doppelt prüfen, skeptisch sein, vorbereitet sein und eben sicher surfen.
Und wir hoffen ja, dass auch wir hier mit unserem Podcast ein kleines Stückchen dazu beitragen können, Ihre digitale Welt ein wenig sicherer zu machen. Noch einige Zahlen. Kaspersky hat in diesem sich dem Ende neigenden Jahr durchschnittlich 467.000 neue schädliche Dateien entdeckt. Wohlgemerkt, pro Tag, nicht im ganzen Jahr. Das sind 14% mehr als 2023 und 93% der Angriffe richteten sich gegen Windows. Gute Gründe also, sich die IT-Sicherheit für 2025 auf die Liste der guten Vorsätze zu schreiben. Beschließen wollen wir unseren Podcast traditionell mit einer eher skurrilen Meldung. Da geht es um den russischen Hacker Michail Matveyev, einen der meistgesuchten Hacker der Welt, der an weltweit großen Ransomware-Aktionen beteiligt gewesen sein soll.
Übermut tut selten gut.
Auf dessen Ergreifung hatte das FBI am Ende sogar eine Belohnung von 10 Millionen Dollar ausgesetzt und entsprechende Fahndungsplakate überall platziert. Die hatte sich der 32-jährige Matveyev dann auf T-Shirts drucken lassen und seinen Fans quasi als Merchandise zum Verkauf angeboten und sah ganz lustig aus.
Ja, nette Idee.
Und das ging dann selbst den Russen zu weit, die ja ansonsten eher weniger Probleme mit landeseigenen Hackern haben. Matveyev wurde jetzt verhaftet und für die Entwicklung von Malware und der Beteiligung an mehreren Hackergruppen angeklagt. Mhm. Ob er tatsächlich dann an die USA ausgeliefert wird, ist noch nicht raus. Auch nicht, ob er seine T-Shirts mit dem FBI-Fahndungsplakat dann auch wirklich im Knast tragen darf. Naja, aber Übermut tut selten gut.
Und damit beenden wir unseren letzten Skytale-Podcast für dieses Jahr. Ihnen wünschen wir, bleiben Sie sicher, immer feste froh und einen guten Rutsch. Und dir, Max, meinen herzlichen Dank, dass du uns auch in diesem Jahr wieder mit Infos und Erklärungen geholfen und meine Laienfragen geduldig ertragen hast. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Jahr.
Ciao, Matthias.
Skytale. Online-Akademie für IT-Sicherheit.